Und dazu begrüßt sie Margarete Steinhausen. Gibt es so etwas wie Computersucht? Wer Kinder hat, der weiß, wie groß die Verlockungen der virtuellen Welten sind. Aber stiftet Mediengewalt wirklich zu realer Gewalt an? Welche Folgen hat stundenlanges Spielen am Computer nicht nur für den Körper, vor allem für die Gehirne von Jugendlichen? Wie lässt sich Eltern helfen, deren Kinder kaum noch aus diesen virtuellen Welten herauskommen wollen? Untersucht hat das alles der Hirnforscher Gerald Hüther von der Universität in Göttingen. Herzlich willkommen hier im Studio, Herr Professor Hüther.
Guten Tag.
Bevor wir über Spielsucht im Internet und die Folgen sprechen, Herr Professor Hüther, zunächst wollen wir aber etwas über Sie erfahren. Haben Sie sich schon einmal selbst gegoogelt?
Ich selbst noch nicht, aber ich weiß, dass meine Eltern mich gegoogelt haben und sind etwas erschrocken über das, was da alles auftaucht.
Die sind wahrscheinlich umgefallen. 106.000 Treffer in 10 Sekunden. Ich habe das gestern nochmal gemacht.
Okay.
Ja, fügt man dann noch Neurobiologe hinzu, dann reduziert sich das auf 636 Treffer. Und wenn man dann noch Göttingen dazu fügt, dann sind so gut 400. Das weiß ich nicht mehr so genau. Aber das Wichtigste zu Ihrem Lebenslauf findet man bei Wikipedia. Und da steht, aufgewachsen sind Sie in der ehemaligen DDR, haben in Leipzig Biologie studiert und promoviert, sind seit 1979 in Göttingen mit der Erforschung des menschlichen Gehirns beschäftigt, haben sich dort auch habilitiert und als Heisenberg-Stipendiat die Abteilung für neurobiologische Grundlagenforschung an der psychiatrischen Klinik der Universität aufgebaut. Und die Abteilung leiten Sie heute noch.
Inzwischen gibt es noch eine Stufe mehr, was noch nicht in Wikipedia steht. Ich habe einen Teil meiner Stelle nach Mannheim-Heidelberg verlagert an das Institut für Public Health. Mhm. Und bin jetzt der Leiter einer Zentralstelle für neurobiologische Präventionsforschung der Universitäten Göttingen und Mannheim-Heidelberg.
Und dazu schreiben Sie noch neben zahlreichen Artikeln in Fachzeitschriften viele Bücher zu Erziehungsfragen und oft auch zusammen mit Praktikern wie Kindertherapeuten oder Erziehungswissenschaftlern. Und daraus leitet sich ja schon die erste Frage ab. Wie kommt es zu dieser ungewöhnlichen Kombination? Fühlen Sie sich im Elfenbeinturm der Grundlagenforschung nicht so richtig wohl?
Wenn man diese Entwicklung in der Hirnforschung in den letzten 10 Jahren zurückverfolgt, muss man sagen, dass da unglaublich viel Neues entdeckt worden ist. Aber das darf ja kein Selbstzweck sein, dass wir Wissenschaft machen, nur damit wir was Neues entdecken und dann stolz darüber sind, dass wir als Hirnforscher solche tollen Bilder machen können vom Hirn. Entscheidend ist, dass dieses Wissen bei der Bevölkerung ankommt, bei den Menschen draußen. Und das habe ich dann sehr früh versucht, Ergebnisse aus der modernen Hirnforschung über Angst, über Abhängigkeiten, über Zwangsstörungen und was es da alles so an Phänomenen gibt, so zu übersetzen, dass die Menschen draußen das verstehen. Deshalb habe ich Bücher geschrieben, deshalb mache ich auch relativ viele Vorträge. Und wenn ich ganz ehrlich bin, glaube ich, dass dieser Bereich, den nenne ich gerne Applied Neuroscience, also angewandte Neurowissenschaften, dass der viel wichtiger ist. Es kommt nicht mehr darauf an, dass wir immer wieder Neues entdecken, sondern es kommt darauf an, dass wir das Wissen, was wir inzwischen haben, endlich mal anwenden.
Ist denn das Hirn jetzt so erforscht, dass Sie als Hirnforscher wirklich sagen, das reicht jetzt erstmal?
Ja, schauen Sie, wir wissen, dass das menschliche Hirn unglaublich plastisch, unglaublich formbar ist, dass man bis ins hohe Alter die Vernetzungen, die da entstanden sind im Hirn, nochmal umformen kann. Wenn Sie mit 70 anfangen, ein Musikinstrument zu erlernen oder zu jonglieren, was immer Sie wollen, können Sie nachweisen, dass dann ein halbes Jahr später Ihr Hirn sich angepasst hat an diese neue Benutzungsform. In dem Maße, wie Sie damit immer besser werden, werden auch die Vernetzungen, die diese Bewegungsmuster lenken, im Gehirn immer besser herausgeformt. Und das heißt, wir haben ein unglaublich plastisches Hirn. Das gilt natürlich in ganz besonderer Weise für die frühe Phase des Lebens, für die Kindheit und Jugend. Und wenn wir nun wissen, dass es so darauf ankommt, wofür man sein Hirn nutzt, was man für ein Hirn bekommt, ich glaube, dann wird es allerhöchste Zeit, dass wir uns fragen, wie wir eigentlich unsere Hirne gegenwärtig nutzen und ob wir die Potenziale, die da angelegt sind, ob wir die überhaupt zur Entfaltung bringen, ob wir nicht unter Umständen dabei sind, Kümmerversionen aus dem zu machen, was aus uns hätte werden können.
Aber man sagt doch immer, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Ist das grundfalsch?
Das sind Sätze, die ich gerne so nicht mehr aufsagen würde. Wir haben ja so vieles von unseren Vorvätern übernommen, wo wir heute sagen müssen, eigentlich war das ziemlich blöd. Nehmen Sie so einen Begriff wie Neugier, den wir alle dauernd im Munde führen. Und wenn man genauer hinguckt, heißt doch Neugier, dass das was Negatives ist. Da ist einer gierig auf Neues. Mhm. So ein Begriff formt nur eine Gesellschaft, die Angst davor hat, dass Einzelne aus dem Denkmustern dieser Gesellschaft ausbrechen. Die werden dann gewissermaßen negativ beurteilt. Und dafür braucht man dann so einen Begriff. Und dann sagt man, der ist neugierig. Das müsste eigentlich Entdeckerfreude heißen. Das müsste Gestaltungslust heißen und nicht Neugier. Und so übernehmen wir von unseren Vorvätern dieses über Generationen weitergegebene Wissen. Und da ist auch viel Unsinn dabei, viel Blödsinn. Und einer dieser blödsinnigen Sprüche ist das, was Hänschen nicht lernt, Hans nimmer mehr lernt. Hänschen lernt eine ganze Menge.
Lernt sich ja auch schneller als Hans. Das haben Sie ja vorhin auch
angedeutet. Klar, das ist ja am Anfang ist ja das alles noch nicht so fest und am Anfang ist man noch sehr offen, am Anfang ist man noch sehr begeisterungsfähig, am Anfang hat man auch noch nicht so viele Vorurteile. Da lässt man sich gewissermaßen noch alles Mögliche beibringen. Wenn man dann erwachsen ist, weiß man ja schon, wo es lang geht. Da interessiert einen vieles nicht mehr, was Hänschen noch interessiert hat. Da bildet man sich ein, man hätte alles im Griff und lässt sich auf viel Neues nicht mehr ein. Also hirntechnisch könnte man schon.
Aber weil man denkt, ich kann das sowieso nicht, blockiert man sich selber.
Ja, und weil man im Grunde genommen auch relativ zufrieden ist in den Mustern, in denen man da steckt. Also da hat man dann seinen Arbeitsplatz, da hat man seine Familie und da hat man so sein einigermaßen gesichertes Auskommen und irgendwie funktioniert es eben. Und das, was funktioniert, das verlassen wir nicht so gerne. Das ist ja dann das, was der Volksmann dann auch wieder so nennt, dass man an seinen Gewohnheiten hängt. Kunst wäre eben, dass wir uns ab und zu, auch wenn wir älter werden, nochmal fragen, ob das alles so gut gelaufen ist, ob wir wirklich glücklich sind in diesen Gewohnheiten. Und bisweilen passiert es ja einzelnen Menschen, dass sie sich nochmal neu verlieben, dass sie nochmal etwas anfangen, was sie noch nie in ihrem Leben gemacht haben, zum Beispiel in Chor zu gehen und zu singen und plötzlich dieses Gefühl zu empfinden, wie es ist, wenn man mit anderen gemeinsam in der Kirche steht und einen Choral singt. Und das geht dann unter die Haut. Da kriegt man diese wunderbare Erregung in diesen emotionalen Zentren. Und das, genau diese wunderbare Erregung auf dieser emotionalen Ebene, das ist die Voraussetzung dafür, dass sich im Hirn was ändert. Also vom Auswendiglernen von Telefonbüchern ändert sich nichts im Hirn.
Sie haben von Entdeckerlust gesprochen und von Aufbruch. Sie sind ja 1979 in den Westen gegangen, haben die DDR verlassen, da waren Sie Mitte, Ende 20. Das klingt irgendwie so einfach, wenn man das jetzt liest, aber hat denn die DDR 1979 einen so qualifizierten Wissenschaftler einfach ziehen lassen?
Die haben sich bestimmt nicht gefreut, dass ich damals das gemacht habe, was sie Republikflucht genannt haben und wofür sie mich in Abwesenheit zu 3 Jahren Zuchthaus oder Gefängnis verurteilt haben, wie ich dann in den Unterlagen gesehen habe. Aber es hat ihnen ja nichts genützt, ich war ja weg.
Wie haben Sie es
Nein,
geschafft?
Das war schon ziemlich schwierig. Ich habe damals gelernt, wie man Stempel fälscht. Das habe ich mir selbst beigebracht und habe mir dann selbst ein Visum erteilt, um damit nach Jugoslawien zu fahren. Und das ist aber eine sehr lange Geschichte, muss man sehr lange arbeiten. Ich denke, dass ich ungefähr so ein Jahr daran gearbeitet habe. Mir einen Plan gemacht habe, alles durchdacht habe, versucht habe, auch wirklich alles auszuschließen, was da schief gehen kann. Und plötzlich war ich in Belgrad angekommen mit diesem gefälschten Visum. Und dort bin ich zur bundesdeutschen Botschaft gegangen und die haben gesagt, okay, gute Arbeit, hier haben Sie eine Fahrkarte.
Und ich war damals sehr glücklich. Haben Ihnen gleich irgendwie einen Job angeboten,
wo man solche Fähigkeiten braucht? Ich war damals ziemlich glücklich, das muss man vielleicht im Nachhinein auch nochmal sagen, dass es da zumindest in manchen Ländern wie in Belgrad, wo wir dann ja auch aus der DDR damals nicht hin durften, Botschaften gab, die einfach gesagt haben, okay, Sie kriegen jetzt einen Ersatz für einen bundesdeutschen Ausweis oder einen bundesdeutschen Pass. Also ich als DDR-Bürger war plötzlich in der Lage, mit einem bundesdeutschen Ersatzausweis zurückzufahren. Das war eine schwierige Zeit einfach. Also so ein Merkmal, was mir sehr unter die Haut gegangen ist oder womit ich lange zu tun gehabt habe. Ich habe damals in dieser ehemaligen DDR studiert. Das war sowas wie eine Auszeichnung. Ich empfand das auch so. Ich empfand, dass hier der Staat Gelder bereitstellt, damit ich ein Potenzial, was ich hatte, entfalten konnte. Und da steckte irgendwo automatisch für mich die Verpflichtung drin, dass ich das dann später, wenn ich dann fertig bin mit dem Studium, das irgendwie diesem Volk oder den Menschen, die mir das ermöglicht hatten, zurückzugeben habe. Und daraus leitet sich dann so ein tiefes inneres Bedürfnis ab, dass man dieses Wissen anwendet zum Wohl dieser Gemeinschaft.
Das hat sich ja erhalten bei Ihnen bis heute.
Das scheint bis heute noch so da zu sein. Als ich aber im Westen angekommen bin, ich dort meine Kollegen oder Studenten gefragt habe, warum studiert ihr eigentlich oder warum habt ihr studiert, dann haben die immer gesagt, ja, ich hatte doch gute Zensuren, ich habe einen guten Job und mich interessiert das. Denen ging das niemals um irgendwelche Dinge, die man vielleicht für diese Gemeinschaft macht. Das war immer nur für sich selbst. Das hat mich am Anfang irritiert. Damit habe ich auch lange zu tun gehabt und jetzt inzwischen habe ich es verstanden. Obwohl ich nach wie vor der Meinung bin, dass allzu viel Egozentrik uns auch nicht richtig weiterhilft.
Das heißt, die alten Ideale, die haben Sie trotzdem weiterhin verinnerlicht und leben sie ja auch. Das haben Sie ja vorhin gesagt, dass Sie gesagt haben, Sie forschen nicht für sich selbst, sondern für die Gemeinschaft. Nur ist es jetzt vielleicht eine größere, als es gedacht war, als Sie Mitte 20 waren.
Schwer zu sagen. Es hat was mit Verantwortung zu tun, ja. Es hat etwas für Verantwortung zu tun, beispielsweise für die Natur. Ich bin Biologe geworden, weil ich mich um die Natur kümmern wollte und nicht, weil ich Schmetterlinge fangen wollte und die aufspießen wollte. Es hat was mit Verantwortung zu tun für Kinder, die in diese Welt hineinwachsen. Wenn ich Hirnforscher bin und weiß, dass Kinder nicht dressiert werden dürfen, nicht abgerichtet werden dürfen, nicht funktionalisiert werden dürfen, wenn die Potenziale, die sie besitzen, also diese wunderbare jetzt sage ich es schon selbst, diese wunderbare Entdeckerfreude und diese großartige Gestaltungslust, wenn das nicht verkümmern soll, dann darf man nicht zu sehr an den Kindern herumziehen. Es gibt diese wunderbare Indianerweisheit, das Gras wächst nicht schneller dadurch, dass man obendran zieht. Und was man macht mit dieser ganzen Zieherei, und wir nennen das dann Erziehung, ist, dass man die Wurzeln unten ausreißt. Und dann sind diese Kinder gewissermaßen gefährdet. Erstens, dass sie nicht mehr richtig wachsen können und zweitens, dass sie auch nie wieder auf so eine Art sicheren Boden kommen, in dem sie gut verhaftet sind.
Kinder brauchen Wurzeln ist ja eins ihrer sehr populären Bücher. Ich würde jetzt gerne auf das Problem vieler Eltern kommen, die sie mit der Erziehung ihrer Kinder haben, weil die Kinder unglaublich gerne vor dieser Flimmerkiste sitzen. Sie haben ja zusammen mit einem Kindertherapeuten Wolfgang Bergmann ein Buch geschrieben, Computersüchtig, Kinder im Sog der modernen Medien. Kann man da wirklich von Sucht sprechen? Also ich würde zunächst mal gerne über den Reiz dieser Spiele sprechen.
Ich glaube, wir sollten noch mal kurz nachdenken über das, was Spiel eigentlich ist. Wir verwenden den Begriff sehr, sehr undifferenziert. Wir sagen zum Beispiel auch zu diesen furchtbar harten Wettkampfspielen, wo einer gewinnt und alle anderen verlieren, sagen wir auch Spiel. Das hat mit Spiel nichts mehr zu tun. Mir wäre es lieber, wenn wir Spiel als Begriff nur für das verwenden, was alle Säugetiere brauchen, die ein lernfähiges Hirn haben, um sich aufs Leben vorzubereiten. Katzen spielen. Und lernen dabei, ihre Extremitäten in der Weise zu koordinieren, dass sie am Ende in der Lage sind, eine Maus zu fangen. Affen spielen und lernen dabei spielerisch den Umgang in sozialen Gemeinschaften. Menschenkinder spielen oder sollten viele Gelegenheit haben zu spielen, um all das, was sie im Leben brauchen, in einem, nennen wir es mal, entspannten Raum, dem Spielraum, ausprobieren zu können, ohne dass sie da dauernd korrigiert werden, dass ihnen dauernd einer ins Wort fällt oder dass ihnen dauernd einer vorschreibt, wie sie nun irgendwas zu bauen oder zu gestalten haben. Das ist Spiel. Also das ist die wichtigste Tätigkeit, die der Mensch überhaupt hat. Ja. Sobald der Spiel in Wettbewerb übergeht, und da gehört der ganze Sport dazu, jedenfalls solcher Sport, der darauf beruht, dass einer über andere gewinnt und andere besiegt, dann ist das kein Spiel mehr.
Aber das ist bei allen Brettspielen, Schach wäre dann auch so ein Spiel? Da geht es auch ums Gewinnen. Da schult man doch nachweislich.
Gut, dann setzen wir noch einen drauf. Dann sagen wir, in dem Augenblick, wo das ein Spiel ist, wo sich die beiden Gegner nach dem Spiel in den Arm nehmen und sagen, jetzt haben wir uns einen schönen Kampf geliefert. dann ist das eine Vorbereitung auf die Art und Weise, wie man mit unterschiedlichen Situationen umgeht, dann ist es auch wieder Spiel. Was ich meine, ist die Abwertung, die in vielen dieser Spiele ja dann stattfindet, wo man einfach nicht mehr mit richtig dazugehört, weil man nicht gewinnt. Wo man degradiert wird in die untere Liga, weil man nicht gut genug ist. Das hat was mit Rangordnungskämpfen zu tun und mit Wettbewerb, aber nicht mehr sehr viel mit Spiel.
Und was da und am Computer ist?
Und die Computerspiele sind nun eine besondere Form. Ich bin mir nicht sicher, ob man das Spiel nennen soll, was da stattfindet. Es gibt natürlich Computerspiele, die auf eine sehr spielerische Weise es Kindern ermöglichen, neue Erfahrungen zu machen und neue Fähigkeiten und Fertigkeiten einzuüben. Bitte sehr, das ist kein Problem, aber World of Warcraft, auf was soll dieses, in Anführungsstrichen, Spiel diejenigen, die das spielen, vorbereiten? Dass die Welt ein einziger Dschungel ist, in dem man alle anderen totschießen muss? Ist das Spiel? Ist das denn eine vernünftige Vorbereitung aufs Leben? Ist das denn die Aufgabe von Spiel? Glaube ich nicht. Ich glaube, dass wir da sehr durch undifferenzierte Ausdrucksweisen auch sehr vieles durcheinander bringen. World of Warcraft ist Vorbereitung auf das Niedermetzeln anderer Leute.
Ja, die Welt als Kriegshandwerk, das ist ja eins der Spiele, mir fällt jetzt kein anderes Wort ein, das Sie analysiert haben in Ihrem Buch. Man muss sagen, das wird weltweit von mehr als 8 Millionen Menschen gespielt. Das weiß man deshalb so genau, weil man das nämlich monatlich bezahlen muss mit Abogebühren. Die liegen ungefähr bei 13 Euro. Das ist ein Spiel, was mit dem Deutschen Entwicklerpreis ausgezeichnet wurde, mit dem Apple Design Award ausgezeichnet wurde und 2005 auch zum Spiel des Jahres gewählt wurde. Hier in Deutschland ist also so eine Art Gütesiegel. Und man muss dort zunächst, das beschreiben Sie ganz schön, seinen Charakter auswählen. Er findet gleichsam so ein virtuelles Ich und das Ziel ist, zu einer Elite zu gehören. Und wenn man das so liest, dann gleicht das doch ganz dem Kampf um Anerkennung und Aufstieg in der realen Welt. Und wo liegt denn da die Gefahr, wenn ich das online gefahrlos erprobe, mich durchzukämpfen? Was passiert da im Kopf des Spielers?
Also ganz banal ist das schon richtig, was Sie sagen, dass man mithilfe dieser auch, nennen wir es mal Gewaltspiele, sich vorbereitet auf das, was in unserer Gesellschaft auf einmal dominierend geworden ist. Kampf, jeder gegen jeden, Abwertung, ich baue mein Ego auf, indem ich andere niedermache. Das ist unsere gegenwärtige Kultur. Nur, ich bin ja Hirnforscher. Ich bin ja kein Kulturwissenschaftler, den das interessiert, dass es auch solche komischen Kulturen geben kann, sondern ich bin Hirnforscher und frage, welche Bedingungen brauchen Kinder, welche Bedingungen brauchen Menschen, damit sie ihre Potenziale entfalten können. Und diese gegenseitige Abwertung, die Konkurrenz, die dazu führt, dass Einzelne sozusagen heruntergestuft werden aus den Schulen, in die sie mal gegangen sind, mit den anderen ausgegliedert werden, in die Hauptschule geschickt werden oder dann am Ende in die Sonderschule. Das ist eine Abwertungskultur, die nützt weder denen, die die anderen abwerten, noch nützt sie denen, die da abgewertet werden. Das ist eigentlich mit diesen Computerspielen, so wie sie sind, werden die jungen Menschen vorbereitet auf die Kultur, die wir als Erwachsene im Augenblick in dieser Welt geschaffen haben. Und die ist fragwürdig in vieler Hinsicht. Das ist ja eine Kultur, die im Grunde genommen die Beziehungskultur, die wir leben, geprägt von den Interessen der Wirtschaft. Eigentlich hat uns die Wirtschaft instrumentalisiert. Wir sind die Instrumente der Wirtschaft geworden oder eines wirtschaftlichen Systems. Und im Grunde genommen könnte man das ja auch mal umdrehen. Man könnte mal fragen, ob nicht unter Umständen der Mensch im Mittelpunkt stehen sollte und er die Wirtschaft benutzt, um seine Potenziale weiter entfalten zu können. Ich glaube, hier ist einfach in der Vergangenheit einiges schiefgelaufen. Und dadurch, dass es nun schiefgelaufen ist, müssen wir ja nicht nur unsere nächste Generation auch noch darauf vorbereiten, dass sie in dieser, nennen wir es mal, schiefgewordenen Welt besonders gut zurechtkommt.
Also wenn Sie von einer Abwertungskultur sprechen, dann heißt es ja, dass auf der anderen Seite der Spieler bei diesen Spielen die Möglichkeit hat, sich selber aufzuwerten. Also indem er weiterkommt auf diesen Ebenen. Also er hat Erfolg und lernt irgendwie, dass er sich doch durchsetzen kann. Was unterscheidet denn diese Spiele davon so ganz normalen Tagträumen, die ja jeder von uns hat, wo er im Grunde genommen ja so alltägliche Enttäuschungen abfedert, indem er dann phasenweise sich einfach ein ideales Ich ausmalt. Ich meine, das gehört doch so zur Stabilisierung jeder Person dazu. Was ist da der Unterschied zwischen diesen Spielen und dem, was jeder mal macht?
Diese Computerspiele haben ja etwas ganz Besonderes, was nicht mit dem Tagträumen zu vergleichen ist und auch nicht mal mit dem Lesen. Wir haben ja auch früher immer Geschichten gelesen, in denen solche Dinge vorgekommen sind. Diese Computerspiele, wie überhaupt diese visuellen digitalen Medien, haben die Eigenschaft, dass die Bilder vorgeben, in denen man denken kann. Wenn ich eine Geschichte lese, und die kann noch so gewalttätig sein, habe ich zwischendurch Raum, um auszusteigen, um meiner Fantasie Lauf zu lassen. Ich selbst muss in meinem Kopf die Bilder erzeugen. Und das ist eine sehr subjektive Leistung. Das ist eigentlich eine gestalterische Leistung, die ich dafür bringe. Vor irgendwelchen visuellen Medien werden mir die Bilder gegeben und ich kann sie nur noch konsumieren. Ich habe gar keinen Raum, daraus irgendwas anderes zu machen, außer in diesen Bilderwelten zu bleiben. Das ist auch der Grund, weshalb man da so reingezogen wird. Und je besser diese Bilder gestaltet sind, je besser die Software wird, die da nun entwickelt wird, desto besser gelingt es auch, den Zuschauer in diese Welten hinein zu saugen.
In denen er ja auch was tun kann. Er agiert ja in diesen Welten. Das muss doch ein ganz besonderer Reiz sein.
Das ist natürlich ein Riesenreiz. Und zwar ist das, und jetzt kommen wir langsam zum Kern der Sache, das ist ein Reiz vor allen Dingen für solche jungen Menschen, vielleicht auch Erwachsene, die draußen im realen Leben sehr selten dieses tolle Gefühl haben, dass sie was bewirken können. Also wenn ich in einer Welt lebe, in der es kaum noch Gelegenheit gibt, Aufgaben zu finden, an denen man wachsen kann, Herausforderungen, die man allein mit einer großen Begeisterung und einer Anstrengung bewältigt und über die sich dann auch andere freuen, wenn es das alles nicht mehr gibt und alles nur noch Kampf und Wettbewerb da draußen ist, dann ist natürlich die Problematik, dass man dieses Bedürfnis, was man hat, irgendwo anders befriedigen muss. Das Gestaltungsbedürfnis und das Bedürfnis nach Neugier. Und so sind diese Spiele auch aufgebaut. Es sind eigentlich Spiele, in denen all das, was ein junger Mensch braucht, vorhanden ist. Packen wir es mal ganz kurz zusammen. Erstens, Aufgaben, an denen man wachsen kann, finden Sie in diesen Computerspielen wunderbar. Die werden ja auch immer besser, die erreichen immer höhere Levels, gewinnen auch immer mehr Kompetenzen. Nach 3 Tagen ist der junge Spieler schon viel, viel besser bei der Bewältigung dieser Aufgaben als am ersten Tag. Also Aufgaben, an denen man wachsen kann, wunderbar. In den Computerspielen. Aber wo sind die draußen? Was draußen stattfindet und was der junge Mensch erlebt, ist Pflichterfüllung. Er muss in die Schule gehen. Er muss Hausaufgaben machen. Er wird von einem Förderungsprogramm zum nächsten geschleppt. Wo ist wirklich eine Aufgabe, an der man wachsen kann? Ich frage häufig Eltern von solchen computerabhängig gewordenen Jugendlichen, sagen Sie, bevor der abhängig geworden ist, wo waren für diesen Jungen denn die Aufgaben? Es sind ja meistens jung. Und dann ist Ruhe in der Leitung, dann kommt erstmal nichts. Man merkt, dass das eine sonderbare Frage offenbar für diese Eltern ist, Aufgaben, an denen man wachsen kann. Und dann kommt Hausaufgaben oder Mülleimer runtertragen. Und dann sage ich, sind Sie verrückt? Das sind doch keine Aufgaben, an denen man wachsen kann. Das sind Pflichten, die man erfüllen muss.
Welche Aufgaben hatten Sie denn als Kind, an denen Sie gewachsen sind?
Die Welt hat sich halt ein bisschen verändert. Wir sind natürlich da auf dem Dorf, wo ich groß geworden bin, gemeinsam im Wald gegangen, haben Häuser gebaut, also Baumhäuser gebaut. Da sind wir 3-mal runtergeflogen, haben uns auch fast das Genick gebrochen. Aber am Ende hatten wir da eine ganze Baumhauskolonie gebaut. So, das es früher mal gegeben. So, das ist jetzt weg, es ist klar, wir können das auch nicht wieder zurückholen. Aber es ist unsere Verantwortung als Erwachsene, jetzt dafür zu sorgen, dass diese Kinder Aufgaben finden, an denen sie wachsen können. Denn, und das zeigt uns die gesamte Resilienzforschung, also die Forschung auf dem Gebiet, wo wir versuchen herauszufinden, was Kinder eigentlich stark macht oder was Menschen stark macht. Was Kinder stark macht, ist, dass sie etwas leisten können, dass sie etwas gestalten können. Man wird nicht dadurch stark, dass man in ein Hängegestell gesetzt wird und da laufen lernen soll, sondern man muss auch mal hinfallen dürfen. Man muss, und damit komme ich jetzt zum zweiten Bedürfnis, was junge Menschen haben, Vorbilder haben, an denen man sich orientieren kann. Wenn wir als junge Menschen keine Vorbilder gehabt hätten, an denen wir uns orientieren können, hätten wir nicht gewusst, wo es hingehen soll. Also wir sind mit unserem so unglaublich plastischen und formbaren Hirn, vor allen Dingen während der Kindheit, darauf angewiesen, dass da irgendwelche sind, die uns zeigen, worauf es im Leben ankommt. Und wir setzen unsere Kinder vor diese Computer. Und was lernen die da? Das, worauf es im Leben ankommt? Das glaube ich nicht.
Aber ich muss da doch widersprechen, ich finde, wir setzen sie gar nicht davor, sondern wir kriegen sie nur mühsam wieder weg. Das ist das Problem. Ich finde schon, dass auch die Schule eine Menge Herausforderungen bereithält, an denen man eigentlich wachsen könnte. Es gibt ja, wenn ich das mit meiner eigenen Schulzeit vergleiche, da gibt es heute so interessante Dinge, die Kinder machen können. Also es gibt doch eigentlich eine ganze Menge Möglichkeiten für...
Es gibt eine Unmenge Programme. Und das muss ich jetzt einfach nochmal so deutlich sagen. Programme, Bildungsprogramme, die über Kinder hinweggezogen werden oder Freizeitbeschäftigungen, die ihnen angeboten sind, das sind keine Aufgaben, an denen man wachsen kann. Was ich meine ist, und da frage ich Sie mal, wo das in unserer gegenwärtigen Gesellschaft stattfindet, in der Kommune, wo das Kind wohnt, muss es Möglichkeiten geben, wo Kinder gemeinsam etwas gestalten können, was diese Kommune braucht. Wo ist denn das? Was wir machen, ist, wir beschäftigen die Kinder mit Freizeitbeschäftigungen, mit diesen und jenen Angeboten. Aber Aufgaben, an denen man wachsen kann, ist etwas, was das Kind sich sucht. Dafür haben wir als Erwachsene zu sorgen, dass die solche Aufgaben finden. Was das Kind mit einer großen Begeisterung dann verfolgt, ähnlich wie eine Bergbesteigung, wo man auch nur mit Mühe oben ankommt. Und wenn man oben angekommen ist, hat man dieses wahnsinnige Gefühl.
Was wäre so etwas, was Sie so einem Jungen, der am Tag mindestens 5-6 Stunden vorm Computer sitzt, ja, was soll man ihm vorschlagen?
Es könnte zum Beispiel sein, dass sich die Eltern dieses Jungen mit einigen Eltern treffen von ähnlich gefährdeten Jungs. Und dass die sagen, hey, eigentlich gibt es in unserem Wohngebiet eine ganze Menge ältere Menschen, denen würde es sehr viel helfen, wenn die Unterstützung bekämen, wenn sie einen Internetanschluss kriegten und mit dem Laptop umzugehen lernen. Lass uns doch eine Firma für unsere Jungs gründen, Software, Installations- und Service GmbH, weiß der Kuckuck, wie man das da nennt, sodass diese Jungs zu den Älteren gehen, und zwar in der Nachbarschaft, denen den Internetzugang bereiten, ihnen zeigen, wie es geht und per Telefonservice auch immer zur Verfügung stehen, um da irgendwie Hilfe zu leisten, wenn es nötig ist. Das wären Aufgaben, an denen diese Jungs wachsen können. Dann würde der Computer wieder als Mittel zum Zweck zur Gestaltung von Lebensaufgaben draußen werden und nicht zum Instrument der Selbstbefriedigung von Bedürfnissen, die als Ersatz gewissermaßen in diesen virtuellen Welten dann aufgebaut werden und die man dort auch befriedigen kann. Reale Bedürfnisse. Und da kommen wir eben nochmal zu diesem Punkt. Was sind die wichtigen, grundlegenden Bedürfnisse, die Kinder haben, die eigentlich alle Menschen haben, die in unserer gegenwärtigen Welt nicht erfüllt werden? Erstens, wir hatten es gesagt, Aufgaben, an denen man wachsen kann. Zweitens, Vorbilder, an denen man sich orientieren kann. Und das Dritte haben wir noch nicht gesagt, Gemeinschaften, zu denen man sich zugehörig fühlen kann. Und woher kommen jetzt diese Bedürfnisse? Weil es sind wirklich Grundbedürfnisse. Diese Grundbedürfnisse kommen aus einer ganz frühen Erfahrung. Das lehrt uns inzwischen die Säuglingsforschung und die Entwicklungsneurobiologie, dass Kinder, wenn sie auf die Welt kommen, eigentlich schon vorgeburtlich Erfahrungen gemacht haben, die sie mit auf die Welt bringen. Und das sind so ganz, wir nennen das implizit gemachte Erfahrungen, die sind sozusagen in jeder Faser dieses Körpers und im Hirn verankert. Und die sind völlig banal. Und die kennt auch jeder. Erstens, ich war bisher aufs Engste mit jemand anders verbunden. Das war die Mutter. Und daraus resultiert eine Erwartungshaltung. Das heißt, der Mensch möchte dann auch weiter verbunden bleiben. Und die zweite Erfahrung heißt, aus dieser Verbindung heraus konnte ich bisher jeden Tag ein kleines Stück über mich hinwegwachsen. Bin immer größer geworden, habe auch immer mehr hinzugelernt, habe mir die Welt erobert. So, dies ist eines das Bedürfnis nach Bindung und das andere ist das Bedürfnis nach Autonomie. Und das muss beides erfüllt sein. Wenn das nicht erfüllt ist, kann ein Kind nur noch Ersatz suchen für diese unbefriedigten Bedürfnisse. Und da ahnen Sie, was da für viele Ersatzbefriedigungen in dieser gegenwärtigen Welt angeboten werden.
Ja, da reagiert die Industrie ja sehr schnell drauf. Ja,
und je mehr Menschen in diese Welt hineinwachsen, die in ihren Grundbedürfnissen nach Bindung und nach Autonomie nicht hinreichend gesättigt sind, desto mehr Hunger gibt es auf Ersatz. Und wenn wir an der Stelle sind, darf ich das ja auch als Hirnforscher ruhig mal sagen. Es gibt eigentlich nur eine Möglichkeit, die wir Menschen haben, um dieses Bedürfnis nach Bindung und Autonomie unter einen Hut zu bringen. Und das ist die Liebe, so komisch das klingt. Aber wenn Sie einen anderen Menschen wirklich lieben, so wie das beispielsweise eine Mutter mit ihrem Kind macht, aber so wie das auch zwischen Partnern eigentlich sein müsste. Wenn das wirkliche Liebe ist, dann wünscht sich der Liebende ja nichts mehr, als dass der oder die andere sich wirklich in dieser Gemeinschaft geborgen fühlt. Und, aber damit ist noch nicht die Liebe am Ende, sondern das Zweite muss noch dazukommen, nämlich, dass man sich wünscht, dass der andere oder die andere in dieser Gemeinschaft ihre Potenziale entfalten kann, dass die über, der oder die über sich hinauswachsen kann.
Beide das zusammen
heißt,
dann.
Nur die Liebe ist das geeignete Instrument, um dieses Problem zwischen Bindung und Autonomie irgendwie unter einen Hut zu bringen. Wir kennen das alle. Wir kennen viele Menschen, die sind unglaublich autonom geworden, haben alle Wurzeln verloren und brauchen dafür dann Ersatzbefriedigungen. Und wir kennen genügend Menschen, die sind in klebrigen Bindungsbeziehungen hängen geblieben, wie eine Fliege im Honig, und können nicht mehr fliegen. Und die brauchen dann für diesen Mangel an Flugfähigkeit Ersatzbefriedigung.
Herr Professor Hüther, wir wollen hier eine erste Musikzäsur machen. Sie haben sich What a Wonderful World von Louis Armstrong gewünscht. Was lieben Sie an dieser Musik?
Das ist ein Lied, was uns die Möglichkeit gibt, nochmal darüber nachzudenken, wie schön die Welt ist, wie sie ist. Und zwar nicht die Computerwelt, sondern die reale Welt. Wenn man die Augen nochmal aufmacht und nicht immer nur mit diesem Pessimismus und dieser ganzen Lebenskritik hier herumläuft, sondern so wie das Louis Armstrong besingt, sich den Regen anschaut und die Bäume und die Pflanzen und die anderen Menschen, dann kann einem bisweilen das Herz aufgehen. Und dann kann man das empfinden, worüber wir eben gesprochen hatten, nämlich, dass man so ein Gefühl bekommt, dass man es eigentlich liebt. Und das, was man liebt, um das kümmert man sich dann auch.
Some of you young folks been saying to me, hey Pops, what you mean, what a wonderful world? How about all them wars all over the place? You call them wonderful? And how about hunger and pollution? They ain't so wonderful either. But how about listening to old Pops for a minute? Seems to me it ain't the world that's so bad, but what we are doing to it. And all I'm saying is, see what a wonderful world it would be if only we'd give it a chance. Love, baby, love. That's the secret. Yeah. If lots more of us loved each other, we'd solve lots more problems. And man, this world would be a guesser. That's why old Pops keeps saying, I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white. Bright, blessed days, dark, sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the skies, also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, What a wonderful world. Oh, yes.
Im Gespräch auf Kulturradio Gerald Hüther, Hirnforscher aus Göttingen, der sich neben der Grundlagenforschung zur Entwicklung des menschlichen Gehirns auch immer wieder mit Erziehungs- und Bildungsfragen auseinandersetzt. Herr Professor Hüther, kann man wirklich von Computersucht sprechen? Also bei Sucht denkt man doch an eine stoffliche Sucht zunächst, also Nikotin, Alkohol, Medikamente. Ist das wirklich eine Sucht, wenn Kinder nach der Schule nach Hause kommen, schmeißen den Rucksack hin und setzen sich erst mal 3 Stunden vor diese Kiste?
Unser Bild von Sucht ist im Augenblick ziemlich in Wandlung begriffen. Und natürlich, das traditionelle Bild heißt, es sind immer Stoffe, die uns süchtig machen. Diese Stoffe greifen meist an einem System an, das wir das Belohnungssystem im Hirn nennen. Das ist das sogenannte dopaminerge System. Das ist dann noch an ein anderes Opiat-ausschüttendes System gekoppelt, sodass also eigentlich im Hirn immer dieses Belohnungssystem angeht und dabei Botenstoffe ausgeschüttet werden, die so ähnlich wirken wie Heroin oder Kokain. Und das kann abhängig machen.
Klar. Und jetzt kann das man heißt, natürlich da kann man auch so einen Rauschzustand kriegen.
Da kann
kriegen
man jetzt entweder den Suchtstoff nehmen, also Kokain oder Heroin, oder man kann ein großartiges Erfolgserlebnis haben. Also ein Tennismatch nach 2 Stunden hartem Kampf endlich gewonnen. Und dann geht im Hirn gewissermaßen ähnlich die Post ab. Dann wird da auch vermehrt Dopamin ausgeschüttet, es wird vermehrt diese Endorphine, diese Opiate ausgeschüttet und dann kriegt man einen fast rauschartigen Zustand. Das kennt auch jeder. Es gibt immer mal wieder solche rauschartigen Zustände, wo man sich regelrecht verliert in dem, was man da gerade so großartig hingekriegt hat. So ein rauschartiger Zustand erlebt man zum Beispiel, wenn man eine Aufgabe gut hingekriegt hat.
Hinterlässt das sichtbare Spuren im Gehirn? Können Sie das bildlich nachweisen?
Ja, das sind jetzt sozusagen die interessanten Aspekte. Immer wenn dieses, vor allen Dingen dieses dopaminerge System angeworfen wird, also immer dann, wenn es so emotional wird, wird da vermehrt Dopamin ausgeschüttet. Das ist ein Botenstoff, der andere Nervenzellen dazu bringt, nochmal ganz andere Genprodukte abzuschreiben. Da ändert sich also die Genexpression. Und da werden da auf einmal Eiweiße hergestellt, die gebraucht werden, damit Fortsätze sich verlängern können, neue dran gebaut werden können, neue Synapsen gebildet werden können, damit bestehende Synapsen enger aneinander rücken können. Und das bedeutet, dass immer dann, wenn dieses Belohnungszentrum mit diesem vermehrten Dopamin aktiv wird, dass dann Warnungsprozesse stattfinden. Das heißt, das, was man in dieser Situation im Hirn benutzt hat an Verschaltungen, wird auch besonders fest und intensiv jetzt aneinander verknüpft. Und ich nenne es immer gerne so, das ist, als ob man gewissermaßen mit dem Bügeleisen diese neue Erfahrung ins Hirn einbügelt. Mhm. Wie gesagt, braucht man aber diese starke emotionale Beteiligung.
Also die ist zwingend Voraussetzung, dass man da ein Glücksgefühl dabei
wenn
hat.
Wenn das nicht emotional wird, passiert im Hirn nichts.
Ach, deswegen funktioniert das mit dem Auswendiglernen der Telefonbücher nicht.
Zum Beispiel, ja. Mhm. Und auch Memory-Spiele oder was es da alles für Gedächtnistrainings gibt, wenn man da nicht emotional ein bisschen aufgewühlt ist und auch begeistert über das, was man da tut, ist das eine ziemlich nutzlose Beschäftigung. Also Freizeitvertreib, okay, aber hirntechnisch hat das keine Spuren. Ja, und jetzt gibt es eben die Möglichkeit, dass man diese Systeme im Hirn mit Hilfe von Substanzen in Gang bringt. Dann sprechen wir von stoffgebundenen Süchten. Das sind die traditionellen. Und nun gibt es aber auch die Möglichkeit, dass man das durch ein bestimmtes Verhalten in Gang bringt. Und dann sprechen wir von psychischen Abhängigkeiten. Und da tun sich unsere Krankenversicherer und auch das medizinische System tut sich da natürlich immer schwer, so etwas nun auch als Krankheit anzuerkennen. Und Sucht darf es erst dann heißen, wenn es eine Nummer hat. Beim Arzt, wo der draufschreiben kann, das ist die und die Sucht. Und wenn wir mal vielleicht 20 Jahre zurückgehen, damals war zum Beispiel so etwas wie Magersucht, das war auch noch keine Krankheit. Da hat jeder gesagt, ne, die soll mal ein bisschen mehr essen. Inzwischen wissen wir, dass das nicht nur irgendeine Sucht ist, sondern die ist unglaublich gefährlich. 10% der magersüchtigen Mädchen, meistens sind es ja Mädchen, der magersüchtigen Patienten überleben das nicht. Das ist offenbar auch nicht so richtig bekannt in der Öffentlichkeit, wie gefährlich dieses Krankheitsbild eigentlich ist. Also hat man Magersucht, jetzt gibt es noch so andere Sachen, die sind auch ziemlich gefährlich. Glücksspielsucht war ein langer Kampf, bis da endlich die Krankenversicherer gesagt haben, okay, das ist wirklich eine Sucht. weil die haben sich selbst und andere völlig ruiniert. Und so gibt es nun auch im Augenblick etwas, das nennen wir Karrieresucht. Das ist noch keine richtige anerkannte Sucht.
Und Computersucht, ist das schon anerkannt?
Computersucht ist auch noch nicht anerkannt, klar. Aber wir können ja nicht erst dann etwas Sucht nennen, wenn uns die Krankenkassen mithilfe einer Nummer die Legitimation dazu gegeben haben. Also hier müssen wir einfach warten, bis so viele computersüchtige junge Männer vor allen Dingen oder junge Menschen vor den Türen der Ärzte stehen und so viele Eltern ratlos mit ihren computersüchtig gewordenen Kindern umherirren, bis dann unser medizinisches System sich aufgerufen fühlt, ähnlich wie damals, als die Magersüchtigen immer mehr wurden, dann zu sagen, okay, es ist doch eine Krankheit, es ist eine Sucht.
Sie haben das so beschrieben mit dem Bügeleisen. In Ihrem Buch sprechen Sie auch von Autobahnen im Gehirn. Welche Folgen hat das denn für das Gehirn, wenn ich das jetzt wirklich nur ganz einseitig nutze? Sie haben am Anfang unseres Gesprächs von einer Kümmerversion des Gehirns gesprochen. Kann man das eigentlich auch wieder rückgängig machen?
Die Computerspiele fangen ja eigentlich erst so im Alter von 10 oder so etwas an. Also vorher ist das noch nicht so, normalerweise hoffentlich, noch nicht so schlimm. Und bis zu diesem Zeitpunkt ist in der kortikalen Entwicklung schon relativ viel passiert. Da heißt es, wenn da ein gutes Fundament drunter sitzt, dann kann man auch mal 3-4 Jahre sein Hirn gewissermaßen sehr einseitig mit ein paar großen Autobahnen fürs Computerspiel ausstatten. Das ist dann auch wieder reversibel. Aber das Problem ist natürlich, es fehlt jede Stunde, die man vor so einem Computer sitzt, fehlt dem Gehirn, um andere Erfahrungen zu verankern. Es sind eben doch sehr einseitige Erfahrungen. Nicht nur, dass man im Wesentlichen so stark visuell guckt. Klar wird man dann beim Erkennen von schnellen Bilderfolgen immer besser. Ist auch nicht die Tatsache, dass man diese wunderbare Kopplung kriegt zwischen Auge und Hand, sodass man also auf sowas Gesehenes sofort mit der Maustaste reagieren kann. Auch das wird eine Autobahn im Hirn. Das ist immer die Frage, ob man das draußen im Leben jemals braucht.
Das gibt ja Forscher, die das behaupten. Die sagen, das ist doch ganz toll, das ist doch zum Beispiel an den Börsen auch so. Da muss man doch auch jede Emotion ausschalten. Man muss doch ganz schnell reagieren können. Und gerade diese Fähigkeit der Jugendlichen am Computer, das schult sie gerade für diese immer mehr vernetzte, globalisierte Welt. Ist das so ganz von der Hand zu weisen, dass das auch Vorteile sind?
Man erwirbt dort Techniken, mit denen man Computer besonders gut bedienen kann. Und je ähnlicher man gewissermaßen auch in seinem Denken und mit seinem Hirn diesem Computer wird, umso besser kann man mit ihm interagieren, klar. Aber ich weiß nicht, ob die Lebensaufgabe von uns Menschen darin besteht, so zu werden wie Computer. Und ob die Börsenaufsicht und das Verschicken von riesen Datenmengen über irgendwelche Finanztransfers, ob das eine lebensbeglückende menschliche Tätigkeit sein kann. Wir müssen einfach nochmal fragen, was wir überhaupt für eine Welt haben, in der wir leben. Und was wir für eine haben wollen, kann man ja auch gelegentlich sich nochmal fragen, ob wir möglicherweise eben immer nur das fortsetzen, was sich nun mal gerade so entwickelt hat. So ist es im Hirn ja auch. Das, was da einmal entstanden ist in der frühen Kindheit, an Mustern bestimmt letztlich mehr oder weniger, was dann später noch daraus werden kann. Deshalb haben wir nun endlich erkannt, dass man unten in der frühen Kindheit anfangen muss, und dafür sorgen muss, dass dieser Entdeckerfreude und die Gestaltungslust und die Begeisterungsfähigkeit von kleinen Kindern nicht kaputt gemacht wird. Wenn die erstmal futsch ist, haben sie später im Leben eine Riesenmühe, das wieder aufzubauen. Jemand, der einmal zu solchen negativen Selbstzuschreibungen gekommen ist oder gezwungen worden ist, der hat Riesenmühe, die später wieder aufzugeben. Das kennen wir ja alle. Da gibt es Menschen, die, obwohl sie ursprünglich mal das Gefühl hatten, mit anderen gerne verbunden sein zu wollen, sich nicht mehr in den Arm nehmen lassen, weil sie Angst vor anderen haben, weil sie zu stark verletzt worden sind. Und dann gibt es Menschen, die ursprünglich einmal unglaublich lernlustig und gestaltungsfreudig gewesen sind und die dann null Bock auf Schule und auf alles haben. Warum? Doch nicht, weil das im Hirn so entstanden ist, sondern weil ihnen das andere angetan haben. Andere haben sie gezwungen, dieses Gefühl zu entwickeln. Sonst hätten sie immer zu nur Stress gehabt.
Herr Hüther, Sie haben vorhin erläutert, dass es die Bedürfnisse sind, die junge Leute haben, die sie in der realen Welt nicht befriedigen können und dass sie deshalb zu diesem Ersatz greifen mit den Computerspielen.
Unter anderem, ja.
Unter anderem als eine Möglichkeit. Jetzt ist es aber doch so, dass eben von denselben Lehrern, von denselben Eltern Mädchen und Jungen erzogen werden und es trotzdem die Jungen sind, die in ganz großem Maße dieser Faszination der virtuellen Welten erliegen und nicht die Mädchen. Mhm. Wie erklären Sie das? Das
ist eine ganz einfache Antwort und die heißt, Jungs sind empfindlicher. Und zwar, ja, das schwache Geschlecht sind die Männer, biologisch. Schon vor der Geburt, wenn es da zu Komplikationen kommt, sterben die Jungs leichter ab. Das heißt, vor der Geburt sind die Jungs schon schwächer. Jede Hebamme weiß nach der Geburt, wenn es Probleme gibt, immer sind die Jungs schwächer. Das heißt, wir haben hier eigentlich ein schwaches Geschlecht und das braucht mehr Halt im Außen. Das heißt, die sind stärker darauf angewiesen, da draußen Aufgaben zu finden, an denen sie wachsen können.
Deshalb
orientieren sie sich auch viel stärker an solchen Dingen, die so Stärke ausstrahlen. Maschinen und starke Vorbilder und sind also stärker sozusagen außenorientiert. Wie jemand, der schwach ist und immer Strohhalme braucht oder Balken braucht, um sich daran festzuhalten. Und die sind deshalb besonders gefährdet, dass sie dann beispielsweise in diesen Computerspielen etwas im Außen finden, wo sie sich beweisen können, dass sie was können. Es gibt inzwischen ja auch solche Computergemeinschaften, wo sie dann dazugehören und dann rutschen die Jungs einfach viel leichter da rein. Die Mädchen sind eher, die haben eher ein tiefes Bedürfnis nach Beziehung und landen dann häufig in solchen Chatgemeinschaften. Und schwatzen dann den ganzen Tag miteinander, finden das großartig, kommen da gar nicht mehr zu was anderem. Aber hier ist auch wieder dieses Geschwätz nur Ersatz für nicht vorhandene Nähe. Das eine ist Ersatz für Aufgaben, die man nicht hat, das andere ist Ersatz für Gemeinschaft, die nicht existiert. Auch Kontakt, in Kontakt sein, ist noch nicht die Befriedigung dieses Bedürfnisses, mit anderen verbunden zu sein. Das sind zwei verschiedene Dinge.
Herr Hüther, für wie gefährlich halten Sie denn diese sogenannten Killerspiele, also mit Ego-Shooting aus einem Präzisionsgewehr, Headshot durch den Stahlhelm und so weiter? Hat das tatsächlich Auswirkungen auf das reale Verhalten? Also es wird ja immer darauf hingewiesen, dass Amokläufer dann regelmäßig Counter-Strike gespielt haben. Wenn das wirklich einen Einfluss hätte, dann könnten wir ja gar nicht mehr hier ruhig im Studio sitzen, denn diese Monster in dem Computer sind ja allgegenwärtig.
Die wissenschaftlichen Befunde, die dazu bisher vorliegen, sind relativ klar. Diejenigen Kinder, die Gewalt schon als eine Lösung kennengelernt haben, bis sie dann mit den Computerspielen anfangen, zum Beispiel häusliche Gewalt, aber auch über die Medien propagierte Gewalt. Also diejenigen, die in der Gewalt eine Lösungsmöglichkeit für Konflikte sehen, die also durch Möglichkeiten für die Machtaneignung sind und dann ist man nicht mehr so ohnmächtig, die haben gewissermaßen schon eine Prädisposition hin zu Gewalt. Und jemand, der so eine hohe Affinität für die Möglichkeit hat, die man mit Gewalt dann plötzlich bekommt, der hat auch eine hohe Affinität für das, was in diesen Computerspielen an Gewaltszenen angeboten wird. Das heißt, er übernimmt diese Rezepte aus diesen Computerspielen, eignet die sich an, manche setzen sie dann in der Praxis um, manche nicht. Das ist diese Gruppe, die sozusagen schon prädisponiert ist, die das schon mitbringt aus den Erfahrungen, die sie davor gemacht haben. Und dann gibt es die anderen, die da weniger die Anwendung von Gewalt attraktiv finden und die werden dadurch nicht so stark affiziert. Das macht denen meistens auch nicht so einen Riesenspaß, diese Spiele zu spielen. Die sind da nicht mit so einer Riesenbegeisterung dabei. Die spielen häufig diese Spiele nur ums eine Art frustlos zu werden, den sie draußen im realen Leben wieder, weil ihre wirklichen Bedürfnisse dort nicht befriedigt worden sind, mit nach Hause bringen und dann setzen die sich eine Stunde vor das Ding und ballern da wie die Verrückten rum. Denen geht es nicht um die Strategien, die dort vorgeführt werden, wie man andere Menschen umbringt, sondern denen geht es nur um die Aufregung. Weil mit sehr viel Aufregung kann man sich auch beruhigen. Das ist auch ein Paradox. Wenn Sie ein Riesenproblem mit Ihrem Partner haben, können Sie einfach mal einen riesen Zirkus veranstalten oder sich ein Horrorvideo angucken. Und solange das läuft, ist das Problem mit dem Partner nicht mehr so präsent. Also auch diese Ablenkungsmöglichkeit ist eine Bewältigungsstrategie, die wir alle einsetzen. Und das wird dann eben von denen gemacht. Was aber immer passiert ist, wenn man mit diesen Computerspielen konfrontiert ist, ist, dass man eigentlich desensibilisiert wird. Die sind ja nicht sehr feinfühlig, diese Spiele. Die sind grob. Die Darstellungen sind extrem robust und sollen ja auch so sein, damit es so attraktiv wird. Und zwangsläufig wird dann ein Abstumpfungseffekt sichtbar. Das weiß ich nicht, ob das schon jemand gemessen hat. Aber wenn man jemanden, der noch nie solche Spiele gesehen hat, im Computertomographen ableiten würde, wie die Angstzentren im Hirn aktiviert werden, wenn man solche Gewaltszenen vorgeführt bekommt, wird man sehen, der regt sich da noch auf. Wenn der aber ein halbes Jahr ständig so ein Zeug gesehen hat, geht im Hirn kaum noch eine Lampe an. Also da finden Desensibilisierungsphänomene statt, die aber möglicherweise auch ein bisschen mit dazu beitragen, dass, wenn es dann draußen mal Konflikte gibt, man den anderen unsensibel unterwirft. Also das sehen wir ja häufig, massive Verletzungen auf dem Schulhof bei solchen eigentlich kleineren Raufereien, wo die Kinder offenbar kein Gefühl mehr dafür haben, wann das wirklich wehtut. Weil die im Fernsehen oder im Computerspiel tut es ja auch nicht weh. Da stürzt man von Häusern runter und steht wieder auf und läuft weiter. Es wird also auch ein gewisser Realitätsverlust dort geübt vor diesen Spielen.
Würden Sie denn für ein Verbot plädieren? Bringt das was? Das wird ja immer wieder diskutiert, Verbot der Killerspiele.
Man sollte einfach mal mit den Computersüchtigen selbst reden, das tue ich ja. Und die sagen einem, die können mir doch keine Spiele verbieten. Man kann heutzutage alles runterladen aus dem Internet.
Wie haben Sie das in Ihrer eigenen Familie gehalten? Sie haben ja zwei Töchter. Es gibt ja prominente Kollegen von Ihnen, die sagen, Vorsicht Bildschirm und verbannen also alles, was viereckig ist und flimmert, aus dem Haus oder der Wohnung. Wie haben Sie das gemacht?
Das ist genauso, wie es alle Eltern machen, mit viel Versuch und Irrtum. Ich glaube, dass es nicht geht, dass man die Kinder ganz wegsperrt von diesen modernen Medien, dass man die versucht, in einer heilen Welt großzuziehen, wo sie dann am Ende aber, wenn sie mit anderen zusammenkommen, von Tuten und Blasen keine Ahnung haben und dann deshalb scheitern, weil sie nicht mehr mit anderen sich austauschen können. Also muss man einen Kompromiss gehen. Die müssen alle Eltern für sich selbst finden in der Beziehung zu dem Kind. Verbot ist sicherlich die Notbremse. Schöner wäre es, wenn es gelänge, das Leben draußen und in der Familie so attraktiv zu machen, dass Kinder es bedauern würden, wenn sie einen Teil dieser Zeit plötzlich sitzend vor so einem Gerät zubringen müssten.
Das war im Gespräch der Hirnforscher Professor Gerald Hüther aus Göttingen. Bevor wir ganz zum Ende kommen, hören wir noch Ihren zweiten Musikwunsch, Gerald Hüther. Das ist Imagine von John Lennon. Was verbinden Sie mit diesem Titel?
Wir leben im Augenblick in einer Zeit, in einer Art Wendezeit, wo wir aus einer alten Gesellschaft, der Industriegesellschaft, in dieses moderne Zeitalter hinübergehen. Und es wird eines deutlich, dass solche Übergänge in andere Zeitalter nur zu schaffen sind, wenn man nicht vergisst, nach dem Sinn zu fragen. Und deshalb bin ich mir ziemlich sicher, dass Menschen sich jetzt zunehmend aufmachen und die Frage stellen, wo wollen wir eigentlich hin? Und da braucht man Fantasie. Da braucht man Imaginationen, da braucht man Bilder davon, wie die Welt aussehen könnte, die man gemeinsam bauen will. Und das hat John Lennon auf eine einzigartige Weise in diesem Lied zum Ausdruck gebracht.
Ganz herzlichen Dank, Professor Gerald Hüther, hier im Studio. Ihre Bücher Computersüchtig und viele andere sind im Patmos Verlag erschienen. Die Bedienungsanleitung für ein menschliches Gehirn bei Vandenhoek und Rupprecht. Am Mikrofon verabschiedet sich Margarete Steinhausen.